Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns heute ein Thema an, das so fundamental ist, dass man es fast übersieht. Die Eigentumsfrage im 21. Jahrhundert.
Ein riesiges Thema.
Absolut. Und Sie haben uns dafür eine wirklich, ja, faszinierende Mischung an Quellen vorgelegt. Auf der einen Seite haben wir einen sehr präzisen, fast chirurgischen, rechtsphilosophischen Traktat von Alexander von Pechmann.
Sehr analytisch.
Genau. Und auf der anderen Seite eine Sammlung von Texten, die sich liest wie ein Manifest. Also da ist die Rede von Quirulantia, von Gedanken, die wie wilde Pferde über die Steppe galoppieren.
Und von einem intellektuellen Tanz.
Richtig. Und unsere Mission heute ist es, diese beiden Welten mal zusammenzubringen. Wir wollen verstehen, warum diese scheinbar trockene Frage, wem gehört was, der Schlüssel zu den größten Krisen unserer Zeit sein könnte.
Ja, von der Klimakatastrophe bis zur sozialen Spaltung.
Genau.
Absolut. Und diese Quellen werfen uns da auch direkt rein in einen Sturm, wie Sie es selbst nennen. Die zentrale These, die sich da durchzieht, ist schon radikal. Und auch unmissverständlich.
Und die wäre?
Dass die zwei drängendsten Probleme der Menschheit, also die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und die extreme Konzentration von Reichtum, keine getrennten Phänomene sind.
Okay.
Sie haben eine gemeinsame Wurzel. Und die liegt, so die These, in unserem heutigen Verständnis von Eigentum. Die Texte fordern uns also auf, nicht nur an den Symptomen herumzudoktern,
sondern ans Eingemachte zu gehen.
Genau, die Grundüberzeugungen unseres Systems in Frage zu stellen. Das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Auseinandersetzung heute.
Okay, dann lassen Sie uns direkt eintauchen. Um das Problem überhaupt greifen zu können, machen die Quellen eine ganz grundlegende Unterscheidung auf. Eine, die im Alltag meistens verschwimmt. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Das klingt jetzt erstmal sehr nach juristischem Seminar, aber die Texte beharren darauf, dass genau hier der Hebel liegt.
Genau hier. Und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es mal durchdrängt. Fangen wir doch mal mit dem Besitz an.
Gerne.
Besitz ist sozusagen ein rein faktisches Verhältnis. Es ist die direkte, tatsächliche, physische Gewalt über eine Sache.
Ah. Also das, was ich wirklich in der Hand habe.
Exakt. Wenn Sie in einem Auto sitzen und es fahren, üben Sie Besitz aus. Wenn Sie in einer Wohnung leben, besitzen Sie sie in diesem Moment. Wenn Sie einen Apfel essen, hatten Sie ihn im Besitz.
Okay, es ist also immer zweckgerichtet und auf die Nutzung bezogen. Es beschreibt, was ist.
Ganz genau.
Also die ganz handfeste, physische Kontrolle über ein Ding, um damit etwas zu tun. Wenn ich dieses Mikrofon hier benutze, um zu sprechen, besitze ich es in diesem Moment.
Richtig.
Aber es gehört dem Studio. Wäre das ein gutes Beispiel?
Ein perfektes Beispiel.
Denn es führt uns direkt zum Gegenbegriff, dem Eigentum.
Aha.
Das Eigentum ist, im Gegensatz zum Besitz, kein faktisches, sondern ein rein rechtliches Verhältnis. Es ist ein geistiges Konstrukt, eine Idee.
Es beschreibt also nicht, was ist, sondern was gilt.
Genau. Mein Auto, das gerade hunderte Kilometer entfernt in einer Garage steht, an das ich nicht einmal denke, der Besitz ist quasi null. Aber das Eigentum ist zu 100% bei mir. Es ist also eine Art gesellschaftliche Abmachung. Eine Fiktion, an die wir alle glauben, damit das Zusammenleben funktioniert und die dann in Gesetzen festgeschrieben wird.
Das ist der entscheidende Punkt. Eigentum existiert nur, weil eine Gemeinschaft, ein Staat, es anerkennt und durchsetzt. Es ist eine normative Kategorie, wie es in den Quellen heißt.
Okay.
Sie definiert Rechte und Pflichten völlig losgelöst von der physischen Nutzung. Und diese anerkannte Idee ist natürlich ungleich mächtiger als der bloße physische Besitz.
Und dieses Konzept von Eigentum als reiner Rechtsanspruch fühlt sich heute ja total selbstverständlich an. Aber das war ja sicher nicht immer so.
Nein, überhaupt nicht.
Ich nehme an, dieser intellektuelle Tanz, von dem die Quellen sprechen, hat hier über die Jahrhunderte ein paar ziemlich wilde Drehungen gemacht.
Das kann man wohl sagen. Was in den Texten so faszinierend herausgearbeitet wird, ist, dass unser modernes Rechtssystem ein Amalgam ist. Eine Mischung aus sehr unterschiedlichen, teils komplett widersprüchlichen Traditionen.
Okay.
Die Quellen skizzieren da im Wesentlichen drei große Strömungen, die bis heute in unseren Gesetzen und ja auch in unseren Köpfen miteinander ringen.
Welche sind das denn?
Also die erste ist die römische Tradition. Hier wird Eigentum als absolute, fast uneingeschränkte Verfügungsgewalt des Einzelnen über eine Sache verstanden. Der Grundgedanke von, das ist meins und da hat mir niemand reinzureden.
Genau.
Jede Enteignung ohne die Zustimmung des Eigentümers gilt hier im Grunde als Raub. Das ist die Wurzel dieses sehr individualistischen Eigentumsbegriffs.
Das klingt erstmal logisch und nachvollziehbar. Aber wenn man das zu Ende denkt, ist das ja auch ein sehr unsozialer Gedanke.
Wie meinen Sie?
Naja, dann dürfte der Staat mir ja nicht einmal vorschreiben, wie hoch mein Haus sein darf oder ob ich mein Grundstück in ein Chemielager verwandeln darf. Gab es da keine Gegenbewegung?
Doch, und das ist die zweite große Strömung, die die Quellen beschreiben. Die mittelalterliche christliche Tradition.
Aha.
Und die steht dem römischen Gedanken wirklich diametral gegenüber. Hier ist das Eigentum fundamental an das Gemeinwohl gebunden. Die austeilende Gerechtigkeit gebietet, das Privateigentum der Bedürftigkeit der Armen unterzuordnen. Der Grundgedanke ist hier also, alles gehört letztlich Gott. Die Quellen zitieren hier diesen lateinischen Satz, Domini est terra etc., was so viel heißt wie, die Erde gehört dem Herrn.
Genau.
Der Mensch ist also nur ein Verwalter, kein absoluter Herrscher über die Dinge.
Exakt, exakt. Und daraus leitet sich ab, dass der Staat als Repräsentant des Gemeinwohls nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht hat, zugunsten der Gemeinschaft in Privateigentum einzugreifen.
Wenn es nötig ist.
Wenn es nötig ist. Das ist der Ursprung der Idee der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die ja auch heute noch, zumindest auf dem Papier, im deutschen Grundgesetz steht.
Man hört das ja immer wieder in Debatten über die Enteignung von Wohnkonzernen oder über Bodenreformen.
Genau daher kommt das. Okay, wir haben also schon zwei Pole. Den absoluten, fast egoistischen Eigentumsbegriff und den sozialverpflichteten. Welche ist denn die dritte Tradition, die unser heutiges System am stärksten prägt? Das ist die bürgerlich-kapitalistische Tradition. Die ist aus den Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts hervorgegangen. Hier wird Eigentum durch Erwerb, also durch Arbeit und Leistung, legitimiert.
Okay, aber, und das ist der entscheidende Punkt, den die Quellen herausarbeiten, die Sache des Eigentums ist nicht mehr primär ein Stück Land oder ein Werkzeug.
Sondern?
Die Sache ist vor allem ein in Geld gemessener Wert, Kapital. Und das zentrale Recht des Eigentümers ist nicht mehr nur die Nutzung, sondern das Recht, diesen Wert zu vermehren.
Können Sie das mal an einem Beispiel greifbarer machen? Das klingt noch sehr abstrakt.
Klar. Stellen Sie sich einen modernen Smartphone-Hersteller vor. Die Arbeiter in den Fabriken, die die Geräte montieren, die erhalten einen Lohn. Das ist der Wert ihrer Arbeitskraft, den sie verkaufen.
Verstehe.
Aber der enorme Mehrwert, der durch den Verkauf der millionenfachen Geräte entsteht, also der Profit, der fließt ja nicht an Sie.
Sondern an die Eigentümer der Firma, die Aktionäre. Genau, deren Eigentum, ihr Kapital hat sich vermehrt, ohne dass sie selbst auch nur ein einziges Telefon zusammengebaut haben. Und genau das ist die Spaltung der Gesellschaft, von der die Quellen sprechen.
In jene, die nur ihre Arbeitskraft besitzen und verkaufen.
Und jene, die Kapital besitzen und es durch die Arbeit anderer vermehren.
Und diese Logik, die Vermehrung des Werts als oberstes Ziel, ist ja die treibende Kraft unseres gesamten Wirtschaftssystems geworden.
Leider ja.
Das erklärt auch, warum Unternehmen oft Arbeitsplätze abbauen, obwohl sie hohe Gewinne machen. Es geht nicht mehr um den Zweck, also die Versorgung mit Gütern oder die Sicherung von Arbeitsplätzen.
Nein, es geht rein um die Steigerung des Kapitalwerts für die Eigentümer.
Genau. Und wenn diese kapitalistische Eigentumslogik, die auf Profitmaximierung abzielt, dann auf die politische Realität trifft,
in der wir lauter einzelne Nationalstaaten haben, die primär auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind,
dann entsteht genau die Blockade, die die Quellen als das Kernproblem unserer Zeit identifizieren.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Total. Wir haben globale Probleme wie die Klimakrise, die man nur global lösen kann. Aber die beiden Hauptakteure in unserem System?
Die Nationalstaaten und die Kapitaleigentümer.
Genau. Die denken und handeln partikular, also auf ihren eigenen Vorteil bezogen. Die einen wollen ihre nationale Souveränität und Wirtschaftskraft nicht aufgeben, die anderen wollen einfach nur Rendite sehen.
Das passt vorne und hinten nicht zusammen, um die Welt zu retten.
Es ist ein Wettlauf der Einzelinteressen, der das große Ganze komplett aus dem Blick verliert.
Und aus dieser, ja, schonungslosen Analyse der Blockade entwickeln die Texte dann einen Lösungsansatz, der so radikal ist, dass er einem fast den Atem raubt.
Ah.
Sie skizzieren eine völlig neue, eine künftige Eigentumsordnung, die diesen Widerspruch auflösen soll. Und dafür definieren sie die zentralen Elemente des Eigentums komplett neu.
Okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Wie soll das aussehen?
Also, der erste Schritt ist eine Neudefinition der Sache des Eigentums. Die Sache ist nicht mehr Ihr abgegrenztes Grundstück, eine einzelne Fabrik oder eine Aktie.
Sondern?
angesichts der ökologischen Realität und der globalen Produktionsketten so das Argument, ist die einzig angemessene Sache des Eigentums die Erde als Ganzes.
Moment, die ganze Erde? Das ist ein gewaltiger Gedankensprung. Bisher war Eigentum ja immer etwas Abgegrenztes, etwas, um das man einen Zaun ziehen konnte, physisch oder rechtlich.
Richtig.
Wie soll das bei einem ganzen Planeten funktionieren?
Naja, die Quellen argumentieren, dass das globale System der Produktion und Konsumtion den Planeten de facto schon längst als eine einzige Einheit in Besitz genommen hat.
Okay.
Unsere Emissionen hier in Europa beeinflussen das Klima in Asien, unser Konsum von Soja zerstört den Regenwald in Südamerika. Die Idee ist, dass das Recht dieser Realität folgen muss.
Wenn der Besitz global ist, muss auch das Eigentum global gedacht werden.
Genau.
Okay, ich versuche, dem zu folgen. Wenn die Erde die Sache ist, wer ist dann der Eigentümer? Das ist der zweite absolut konsequente Schritt. Der Eigentümer kann nicht mehr eine Einzelperson sein, kein Unternehmen, auch kein einzelner Nationalstaat, sondern
der einzig logische Eigentümer der Sache Erde ist die Menschheit als Gesamtheit.
Die Menschheit.
Genau. So wie ein Dorfkollektiv Eigentümer des Gemeindewaldes sein kann, so muss angesichts der globalen Realität die Menschheit die Eigentümerin der Erde sein.
Aber das wirft doch sofort die nächste Frage auf. Wer ist denn die Menschheit? Das ist doch ein reines Abstraktum. Ich kann ja nicht 8 Milliarden Menschen fragen, ob wir ein Waldstück schützen oder eine Mine genehmigen.
Absolut.
Das klingt nach einer wunderschönen Utopie, die an der Realität der Machtpolitik und nationalen Interessen doch sofort zerschellen würde. Sie legen den Finger genau in die Wunde, die auch die Texte sehen. Und Sie geben eine sehr provokante Antwort. Das führt uns zum dritten und politisch brisantesten Punkt, der rechtlichen Gestalt dieses neuen Eigentümers. Und die wäre?
Die Autoren schlagen vor, dass die rechtliche Vertretung der Menschheit die Vereinten Nationen sein müsste.
Die UNO. Die ist doch heute oft ein zahnloser Tiger, der von den Vetomächten im Sicherheitsrat blockiert wird und kaum eigene Macht hat. Das soll die Lösung sein?
Moment, das müssen wir kurz sacken lassen. Die Idee in den Quellen ist natürlich nicht, die heutige machtlose UNO zu nehmen.
Ah, okay.
Die Idee ist, sie fundamental umzubauen, von einer Versammlung von Einzelinteressen zu einer echten Repräsentation der Menschheit als Eigentümerin des Planeten.
Eine Art Weltregierung?
Quasi, ja. Mit echter Verfügungsgewalt über globale Gemeinschaftsgüter wie die Atmosphäre, die Ozeane oder die Regenwälder. Das würde aber im Umkehrschluss nur eines bedeuten. Die Nationalstaaten müssten das aufgeben, was sie als ihr höchstes Gut betrachten. Ihre Souveränität.
Genau, sie müssten Kompetenzen an eine globale Instanz abtreten.
Ganz genau. Und die Texte stellen das nicht als eine ferne Wunschvorstellung dar, sondern als die einzig vernünftige und logische Schlussfolgerung, wenn wir die globalen Probleme ernsthaft lösen wollen. Die sagen also, das ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Ja? Sie sagen, die globalen Besitzverhältnisse, die wir durch unsere Wirtschaftsweise geschaffen haben, erzwingen über kurz oder lang globale Eigentumsverhältnisse. Alles andere ist ein Weiterwursteln bis zum Kollaps.
Puh, das ist wirklich ein Ritt. Von einer scheinbar simplen juristischen Unterscheidung sind wir bei der Abschaffung der nationalen Souveränität gelandet?
Ja.
Dieser intellektuelle Tanz, von dem die Quellen sprechen, war jetzt eher ein wilder Galopp über die Steppe?
Ja. Und er zeigt, wie eine scheinbar alltägliche Frage, wem gehört was, direkt in die Maschinenräume unserer Zivilisation und zu ihren größten Krisen führt.
Absolut.
Wir sind von der Unterscheidung zwischen faktischem Besitz und rechtlichem Eigentum auf einer historischen Reise durch römische, christliche und kapitalistische Traditionen gegangen. Und diese Reise hat uns zu einem radikalen, ja fast schwindelerregenden Vorschlag für eine globale Neuordnung geführt.
Und das bringt uns zu einem letzten, sehr provokativen Gedanken, den die Quellen aufwerfen. Es ist ein Zitat des Soziologen Hans-Jürgen Krusmanski.
Was hat er gesagt?
Er sagte, es falle uns heute noch immer leichter, den Zerfall des Planeten und seiner Natur zu imaginieren, als den Zusammenbruch des Kapitalismus. Und er fügte hinzu, da kann doch was nicht stimmen.
Das trifft einen Nerv. Man sieht ja ständig dystopische Filme über den Weltuntergang durch Klimakatastrophen oder Pandemien.
Stimmt.
Aber ein Blockbusterfilm über das Ende des Kapitalismus und die Entstehung einer neuen Wirtschaftsordnung fällt mir spontan keiner ein.
Mir auch nicht.
Es ist, als wäre diese eine Idee so tief in uns verankert, dass sie unantastbar scheint. Und das ist auch die abschließende Frage, die wir Ihnen mitgeben möchten. Geht es Ihnen auch so? Ist es für Sie auch einfacher, sich eine ökologische Katastrophe vorzustellen als eine grundlegende Änderung unserer Eigentumsordnung? Und was sagt diese Vorstellungskraft oder ihr Fehlen über die wahre Macht der Ideen aus, die wir heute besprochen haben?